Wissenschaft im Brennpunkt.
Es hat sich eigentlich irgendwie der Boden aufgetan. Ich habe da gesessen, habe geweint. Und ich habe so viele Gedanken gehabt, die ich gar nicht sortieren konnte. Was mache ich jetzt? Wie geht es weiter? Muss ich jetzt sterben?
Cure has been a dirty word in HIV for a long time.
Heilung, das war lange Zeit ein schmutziges Wort.
Or a word that no one wanted to talk about because most people thought it was impossible.
Eines, das niemand in den Mund nehmen wollte, weil die meisten sagten, AIDS heilen, das ist unmöglich.
Demandez aux personnes qui vivent avec le VIH et qui sont sous traitement.
Fragen Sie doch die Leute, die mit HIV leben. Wenn ich sage, ihr seid in medizinischer Behandlung, es geht euch gut, ihr habt eine Lebenserwartung, die in etwa so ist wie die von den Nicht-Infizierten, und Sie dann frage, was erwartet ihr von uns, den Forschern? Die große Mehrzahl, mehr als 90%, sagen, entwickelt eine Therapie, die es uns möglich macht, mit der Behandlung aufzuhören.
Ils me répondent, un traitement que l'on pourrait arrêter.
Der Traum von der Heilung. Der Kampf gegen AIDS geht in die nächste Runde. Von Martin Winkelheide.
Ich habe gemerkt, dass ich Durchfall hatte, über mehrere Wochen hin.
1991.
Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, weil ich auch schon so abgemagert hatte und so weiter.
Michael lässt bei seiner Hausärztin einen AIDS-Test machen.
Die hat mich dann reingeholt mit meinem Partner zusammen. Sagt, ich muss dir leider sagen, dass es positiv ausgefallen ist. Und es tut mir so unendlich leid für dich.
AIDS ist nicht heilbar. Da waren sich Mediziner und Forscher sicher. Wer sich einmal mit HIV angesteckt hat, der wird das Virus nicht mehr los. Doch dann gab es den Berliner Patienten, erinnert sich Gerd Fettgenheuer von der Universitätsklinik Köln.
Man spricht sehr viel über Heilung heute.
Der Berliner Patient, er ist US-Amerikaner. Timothy Ray Brown lebte in Berlin, als er an Blutkrebs erkrankte. Seine einzige Überlebenschance, eine Knochenmarktransplantation. Die Mediziner an der Berliner Charité suchten einen passenden Spender. Und da Timothy Ray Brown HIV-positiv war, achteten sie zusätzlich noch auf eine genetische Besonderheit. Etwa einer von 100 Menschen, statistisch gesehen, besitzt eine Genvariante, die Schutz vor dem AIDS-Virus vermittelt. Auf der Oberfläche ihrer Körperzellen fehlt eine Art Andockstutzen, die das Virus braucht, um in die Zelle hineinzukommen und sie zu infizieren. Die Überlegung der Berliner Ärzte?
Wenn man dem schon Knochenmark geben müssen von anderen, dann gucken wir doch mal, ob wir jemanden finden, der zufälligerweise vielleicht diese genetische Variante hat. So einen Spender haben die gefunden, haben dieses Knochenmark dem Patienten eingesetzt und es hat tatsächlich funktioniert. Das hätte man vorher nicht geglaubt, wirklich, dass das funktioniert.
Seit 2008 ist das HIV-Virus bei Timothy Ray Brown nicht mehr nachweisbar. Ein Nebeneffekt einer geglückten Krebsbehandlung. Menschen mit HIV, die ansonsten gesund sind, würde man so zwar nicht behandeln.
Das würde man auf keinen Fall machen können, weil diese Knochenmarkstransplantation eine der schwierigsten und komplikationsreichsten Maßnahmen ist, die wir überhaupt in der Medizin kennen. Also das hat ja auch eine Sterblichkeit normalerweise von 10-20%, so eine Knochenmarkstransplantation. Das Risiko, dass jemand an der Maßnahme sterben würde, wäre unvertretbar hoch.
Dennoch, zum ersten Mal wurde ein Mensch von HIV geheilt. Und es stellt sich die Frage, warum hat Timothy Ray Brown das Virus besiegt? Was genau spielte sich in seinem Körper ab nach der Transplantation? In Boston am Brigham and Women's Hospital und der Harvard Medical School arbeitet und forscht Timothy Henrich. Als bei zwei seiner HIV-Patienten Blutkrebs diagnostiziert wurde, behandelte er sie wie den Berliner Patienten. Allerdings musste er mit Spenderzellen ohne HIV-Schutz auskommen.
Der Berliner Patient hat bei der Knochenmarktransplantation eine Infusion bekommen mit Blutstammzellen, die von Natur aus resistent sind gegen HIV. Bei den Zellen, die unsere Patienten bekommen haben, ist das anders gewesen. Sie sind in vollem Umfang empfänglich für HIV.
Aus den Blutstammzellen bauten die Bostoner Patienten ein neues Immunsystem auf. Die neuen Immunzellen sollten die verbliebenen Blutzellen des Empfängers angreifen.
Das ist eine gute Sache, denn das neue Immunsystem räumt die verbliebenen Krebszellen ab. Bei Menschen mit Blutkrebs kann es passieren, dass einige wenige Krebszellen die Chemotherapie überleben. Und die neuen Immunzellen bekämpfen genau diese Zellen. Unsere Hoffnung war, dass die Spenderzellen auch Immunzellen bekämpfen, die mit dem AIDS-Virus infiziert sind. Nicht, weil die Zellen infiziert sind, sondern weil sie für die Spenderzellen fremdartig aussehen. Bildlich gesprochen, das neue Immunsystem frisst das alte auf. Das alte Immunsystem beherbergt HIV und mit dem alten Immunsystem verschwindet das Virus. Zumindest sinkt die Zahl der Viren.
Das neue Immunsystem beseitigt infizierte Immunzellen und damit die wichtigsten Verstecke des Virus. Dieser Effekt, glaubten einige Forscher, könnte bei dem Berliner Patienten der entscheidende Faktor gewesen sein. Aber ist er der einzige? Reicht es aus, ein neues Immunsystem aufzubauen, das dann das HIV-Virus aus eigener Kraft kontrolliert? Timothy Henrich probierte es aus. Er bat seine beiden Patienten, die Virusmedikamente abzusetzen. Im Frühjahr 2014 musste er eingestehen, der Versuch war fehlgeschlagen.
Leider haben beide Patienten einen Rückfall erlitten. Das HIV-Virus ist zurückgekommen. Seitdem nehmen beide Patienten wieder ihre Kombinationstherapie. In ihrem Blut ist das Virus inzwischen nicht mehr nachweisbar und es geht ihnen gut. Aber wir waren wirklich verblüfft darüber, wie schnell das AIDS-Virus nach der kurzen Therapieunterbrechung wieder da war.
Nach der Diagnose meldet sich Michael krank. Er zieht sich zurück, schläft viel.
Und immer morgens aufgestanden, Gesicht gewaschen und dann im Kopf. Du hast es. Wieso du, habe ich mich erst immer gefragt. Hab dann versucht, eigentlich gar nicht darüber nachzudenken, von wem ich das habe, sondern dass ich das habe. Da habe ich aber lange dran geknabbert, erstmal. Ich habe auch keinem was erzählt, meine Familie nicht, gar keinem. Es wurde überhaupt nicht publik gemacht.
Für die Mission Heilung gibt es viele gute Gründe, meint Kevin de Kock.
Yes, it makes sense on a number of levels.
De Kock leitet eine Zweigstelle der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde, der Centers for Disease Control im kenianischen Nairobi.
Firstly, it's obviously.
Zum einen, und das ist selbstverständlich, wir würden HIV, wie andere Infektionskrankheiten auch, lieber heilen, anstatt Infizierte lebenslang mit Medikamenten zu behandeln.
Immer mehr Menschen weltweit aber benötigen eine HIV-Therapie, oft Jahre nachdem sie sich angesteckt haben.
Die Ansteckung mit HIV läuft ab wie bei einer akuten Infektion. Das Virus verursacht aber eine chronische Erkrankung. Wenn es also mit der Vorbeugung nicht klappt, hat man mit den lebenslangen Folgen zu kämpfen.
Das grundsätzliche Problem, so Kevin de Kock, die heutigen Möglichkeiten, sich vor dem Virus zu schützen, reichen nicht aus, der AIDS-Epidemie ein Ende zu setzen.
Condoms clearly work.
Kondome zum Beispiel. Sie schützen. Vorausgesetzt, sie werden richtig benutzt. Und immer dann, wenn es nötig ist.
Menschen neigen dazu, Kondome nicht richtig und regelmäßig zu benutzen. Besonders dann, wenn sie in einer stabilen Partnerschaft leben. Es ist sehr schwierig, Menschen dazu zu bewegen, auch in einer Langzeitbeziehung Kondome zu benutzen.
Männer können sich zum Schutz vor einer Ansteckung mit HIV beschneiden lassen. Große Studien haben gezeigt, die operative Entfernung der Vorhaut senkt das Ansteckungsrisiko immerhin um etwa 60%. Es schützt insbesondere Männer, die Sex mit Frauen haben. Wie groß die Schutzwirkung für homosexuelle Männer ist, ist noch unklar.
Die Beschneidung ist eine bemerkenswerte Maßnahme. Es ist ein einmaliger Eingriff. Der Nutzen aber besteht fort für den Rest des Lebens. Meiner Meinung nach sollte sehr viel aggressiver für die Beschneidung geworben werden, zumindest in den Ländern der Welt, in denen HIV vor allem auf heterosexuellem Wege übertragen wird.
Auch die Medikamente zeigen Wirkung. Sie senken die Zahl der Viren im Blut, in der Samen- und der Scheidenflüssigkeit. Die Menschen sind also deutlich weniger ansteckend. In den letzten Jahren haben mehr und mehr Menschen mit HIV Zugang zur Therapie. Der Effekt ist messbar. 2012 hat die Zahl der Neuansteckungen erstmals leicht abgenommen.
We're still viewing treatment as primarily for treatment.
Die Behandlung rettet Leben, sie verhindert den Ausbruch der Immunschwächekrankheit. Weltweit leben etwa 33 Millionen Menschen mit HIV. Jedes Jahr sterben aber immer noch an die 2 Millionen Menschen. Es sind vermeidbare Todesfälle. Die Menschen früher zu behandeln, damit sie nicht sterben müssen, das muss absolute Priorität haben. Die Prävention von Neuansteckungen ist ein Nebenaspekt.
Ich wurde immer dünner und ich wurde krank. Ich bekam Fieber, Schüttelfrost.
1995, 4 Jahre nach der Diagnose, bricht bei Michael die Immunschwächekrankheit AIDS aus.
Ich war abgemagert auf 56 Kilo. Meine Beziehung war kaputt. Meine Seele war kaputt. Und ich habe gearbeitet. Ich ging in die Küche, nahm mir einen Kaffee. Der schmeckte nicht. Machte die Tür zu. Und dann wachte ich im Krankenhaus wieder auf. Da habe ich nur gedacht, nee. Geht gar nicht. Was mache ich denn jetzt?
Im Krankenhaus versuchen die Ärzte, das HIV-Virus unter Kontrolle zu bekommen. Sie geben ihm die neuesten Antiviruspräparate. Außerdem Mittel zum Schutz vor lebensbedrohlichen Pilzinfektionen der Lunge.
Von 1995 bis Mitte 1997 habe ich jeden Monat 1450 Medikamente nehmen müssen. Das heißt, morgens, mittags, abends, nachts. Und alles zu einer pünktlichen Zeit. Das heißt, ich bekam diese HIV-Blocker, ich bekam Medikamente für Krankheiten, die ich noch nicht hatte, damit ich abgeschirmt war.
Die Medikamente wirken, aber sie haben auch unerwünschte Effekte.
Wenn du geduscht hast, dann prasselte das wie Nagel auf der Haut. Wenn du dich gekratzt hast, das war tagelang rot. Du hast das Gefühl gehabt, dass du alles wie durch einen Tunnel guckst. So, das war ganz schrill, wie Fernsehgucken, so auf so einem kleinen Fernseher.
Die AIDS-Medikamente von heute sind gut. Mit ihnen lässt sich das Virus unter Kontrolle halten, für viele Jahre. Die Medikamentenentwicklung ist inzwischen aber auch an ihre Grenzen gestoßen.
Wir können sie nicht noch wirksamer machen. Wir können sie vielleicht noch besser verträglich machen, aber auch das ist schon sehr gut. Also da ist man im Prinzip schon sehr, sehr weit.
Gerd Fädgenheuer ist ein erfahrener HIV-Behandler. Er erinnert sich noch an die Zeit, als er 1987 an der Universitätsklinik angefangen hat.
Die Patienten sind alle gestorben, fast alle gestorben.
Im Herbst 1995 dann der Durchbruch. Die Entwicklung eines sogenannten Protease-Hemmers macht es möglich, virushemmende Wirkstoffe miteinander zu kombinieren. Die Bausteine dieser Kombinationstherapie blockieren jeweils unterschiedliche Schritte der Virusvermehrung.
Patienten, die ich eben dann Ende 1995 beispielsweise gesehen habe, die neu kamen mit schwersten Infektionen, ja, die haben dann sofort dieses Medikament bekommen und die habe ich heute alle noch in meiner Ambulanz. Fast alle dieser Patienten leben noch seither und vorher sind sie alle gestorben.
Heute ist es möglich, alle wichtigen Schritte im Lebenszyklus des HIV-Virus medikamentös zu hemmen. Einige Wirkstoffe sind üblicher Bestandteil einer Kombinationstherapie, andere kommen eher selten zum Einsatz als Ausweichmittel. Mediziner haben die Wahl, wenn sie für Patienten eine wirksame Medikamentenkombination zusammenstellen.
Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber es sind über 20, also irgendwas 25 bis 30 in der Größenordnung.
Das ist meine Medikamentendose, die ist in 4 Gruppen aufgeteilt, morgens, abends. Also, dann habe ich eine pinkfarbene.
Die Medikamente sind wirksamer, sie sind besser verträglich.
Das ist die Telzin.
Aber sie müssen jeden Tag eingenommen werden, damit das Virus keinen weiteren Schaden im Körper anrichtet.
Das ist die Novir. Dann habe ich noch eine weiße, das ist die Viramune. Das ist die Kombination für das HIV-Virus.
Und das zeigt eben auch, dass die Medikamente, so wirksam sie sind, das Virus sehr gut unterdrücken können, aber sie können es nicht vollständig aus dem Körper beseitigen.
1, 2, 3, jetzt hat sich der Bluthochdruck zugesellt. Das heißt 3, 4, 5, 6 Magentablette, 7. 7 morgens, 6 abends nur noch. Nur noch ist auch gut. Es sind ja auch noch 400 an dem Monat, so mehr oder weniger.
Das AIDS-Virus besitzt eine fatale Eigenschaft. Es schwächt genau die Instanz im Körper, die Krankheitserreger unschädlich macht, das Immunsystem. Der Berliner Patient hat gezeigt, ein Weg, HIV zu besiegen, führt über dieses Abwehrsystem. Davon ist auch Pablo Tebas von der Universität von Pennsylvania überzeugt. Sein Ansatz, einen Teil der Immunzellen immun machen gegen HIV. Er entnahm 12 Patienten Blut und sammelte daraus sogenannte T-Helferzellen. Diese veränderte er genetisch so, dass den Zellen auf ihrer Oberfläche die Struktur fehlt, die das Virus braucht, um in die Zelle hineinzukommen. Bildlich gesprochen, die Klinke an der Tür zur Zelle wurde abgeschraubt, mithilfe eines Enzyms, einer speziell entwickelten Zinkfingernuklease.
You can pick what gene, what sequence of DNA you want to target.
Das Enzym sucht die von Ihnen ausgewählte Stelle im Erbgut und bindet daran. Und dann schneidet es das Erbmolekül genau an dieser Stelle kaputt. Die Zelle mag das natürlich nicht. Sie repariert den Schaden. Aber sie macht das nicht perfekt. Die Folge? Das Gen ist lahmgelegt.
Pablo Tebas vermehrte die genetisch veränderten Zellen im Labor und gab den Patienten 30 Milliarden dieser Zellen per Infusion wieder zurück. Im Körper vermehrten sie sich weiter. Aber waren die manipulierten Zellen wirklich unangreifbar für HIV? Solange Patienten Medikamente nehmen, sind keine AIDS-Viren im Blut messbar.
We stopped therapy for 12 weeks.
Wir haben daher bei 6 Patienten die HIV-Medikamente abgesetzt, für 12 Wochen. Und wir haben uns angeschaut, wie es den veränderten Zellen in den 12 Wochen ergangen ist.
Tatsächlich hatten die veränderten Immunzellen alle überlebt. Damit ist gezeigt, ein wichtiger Teil des Immunsystems kann immun gemacht werden gegen HIV.
Ich nehme die Medikamente, die sind ein Teil meines Lebens.
Auch nach 20 Jahren wirken die Medikamente bei Michael gut. In seinem Blut sind keine Viren nachweisbar.
Ich gehe natürlich immer regelmäßig zu meinen Kontrollen, alle 3 Monate Blut abnehmen. Ich muss mehr trinken, trinke ich zu wenig. Mein Doktor ist da sehr streng.
Die AIDS-Forschung muss immer mit Rückschlägen rechnen. Vor 3 Jahren, erinnert sich die Kinderärztin Hannah Gay, wurde ein Neugeborenes in die Klinik der University of Mississippi eingeliefert. Der Verdacht, das Baby könnte sich im Mutterleib mit dem AIDS-Virus angesteckt haben.
The baby was born, turned out to have infection, probably in utero, and we had started early treatment.
Hannah Gay entschied, dem Baby HIV-Medikamente zu geben, sofort, ohne das Ergebnis des AIDS-Tests abzuwarten. Damals ein eher unübliches Verfahren. Das infizierte Mädchen entwickelte sich gut, die Mutter brachte es regelmäßig zu den Kontrolluntersuchungen.
The mother and the baby were lost to follow-up for several months.
Dann gingen uns Mutter und Baby für einige Monate verloren. Als wir die Mutter endlich fanden, erzählte sie uns, sie habe, als das Kind 18 Monate alt war, aufgehört, ihm die HIV-Medikamente zu geben. Wir dachten, bestimmt hat sich das AIDS-Virus stark vermehrt. Zu unserer Überraschung fanden wir aber kein Virus im Blut. Kein einziger der üblichen Tests schlug an. Wir waren verwirrt. Wir haben dann Forschungslabore gebeten, hochempfindliche Spezialtests zu machen.
Die empfindlichen Tests spürten zwar Erbmaterial des Virus auf, aber keine vermehrungsfähigen Viren. War das Mississippi-Baby geheilt? Hannah Gay blieb vorsichtig.
Irgendwo im Körper könnte ja ein Virus schlummern, das eines Tages aktiv wird und sich vermehrt.
Und tatsächlich, im Juli 2014 zerschlägt sich die Hoffnung. Nach 2 Jahren ohne AIDS-Medikamente weisen die Ärzte bei dem Mädchen doch HIV-Viren nach. Die Infektion ist erneut aufgeflammt. Geht eine schwangere Infizierte rechtzeitig vor der Niederkunft zum Arzt, bekommt sie Medikamente. Das Kind kommt per Kaiserschnitt zur Welt. Maßnahmen, die dafür sorgen, dass das Baby sich nicht mit HIV ansteckt. HIV-positive Neugeborene sind rare Ausnahmen. Daher hat Deborah Persett von der Kinderklinik der Johns Hopkins University in Baltimore eine internationale Studie aufgelegt, mit Zentren in den USA, Brasilien und Südafrika. Persett hofft so, die Fragen klären zu können, die der Fall des Mississippi-Babys aufwirft.
Wie groß ist das Zeitfenster? Wie früh müssen wir, wie spät können wir noch behandeln, um wirklich eine Remission oder sogar eine Heilung zu erreichen? Und wann können wir gefahrlos die Medikamente absetzen bei den Kindern?
Sicherlich gibt es immer noch Nebenwirkungen, die auch da sind, die ich nicht mehr merke, aber die mein Umfeld kriegt die mit, dass man so ein bisschen noch mehr hyperaktiv ist, man ist ein bisschen nervöser, aber dann nur für 1-2 Stunden und dann legt sich das auch dann wieder. Also die Nebenwirkungen sind eigentlich immer da, nur ich habe angefangen, ganz, ganz früh die auszublenden. Die Veränderung am Körper, ja, dass die Fettumverteilung, dünne Beine, dicken Bauch, das ist halt dann so.
Gibt es einen Weg zu verhindern, dass sich das AIDS-Virus festsetzt im Körper? In den Zellen des Immunsystems, des Gehirns, in den Lymphknoten des Darms? Die Mehrzahl der Infizierten sind erwachsene Menschen. Kommt es darauf an, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene möglichst früh zu therapieren? In Frankreich ist es gelungen, einige Patienten bereits Tage nach der Ansteckung zu behandeln, erzählt die Entdeckerin des AIDS-Virus, Nobelpreisträgerin Françoise Barré-Sinoussi vom Pariser Institut Pasteur.
Wenn wir die Medikamente sehr früh geben, hat das ganz klar einen Effekt. Wir haben aber auch gesehen, es macht bereits einen Unterschied, ob sie schon am Tag 7 oder erst am Tag 10 die Medikamente geben. Wenn Patienten in den ersten 7 Tagen der Infektion behandelt werden, ist das Virusreservoir im Körper deutlich kleiner.
Die größte Herausforderung auf dem Weg zu einer Heilung von AIDS ist, wie ist es möglich, an die Viren heranzukommen, die in Zellen ruhen und dort unangreifbar sind für heutige Medikamente? Ideen, wie es klappen könnte, gäbe es viele, sagt Sharon Lewin. Sie leitet die Infektiologie am Alfred Hospital und der Monash University im australischen Melbourne. Hoch im Kurs stehe zurzeit die Shock-and-Kill-Strategie. Zuerst das Virus aufschrecken und dann die infizierte Zelle töten.
Es gibt eine ganze Reihe von Wirkstoffen, von denen wir annehmen, dass sie das Virus aufwecken können. Die meisten von ihnen sind bislang nur im Labor getestet worden. Einige wenige erst sind in klinischer Testung. Es gibt ein Problem. Die Wirkstoffe, die wir heute testen, die schalten nicht nur Virusgene an, sie aktivieren auch andere Gene der Zelle. Und das wollen wir nicht. Bei der Shock-and-Kill-Strategie stehen wir also noch ziemlich am Anfang. Was sie so attraktiv macht, ist, dass sie letztendlich relativ billig sein könnte und dass sie sich für Patienten eignet, die schon länger infiziert sind.
Unklar ist, ob die virusweckenden Wirkstoffe alleine überhaupt wirksam wären. Vielleicht müssten sie kombiniert werden, etwa mit Wirkstoffen, die das Immunsystem anregen oder Immunzellen vor Erschöpfung bewahren. Auch zu solchen Substanzen haben Tests an Menschen gerade erst begonnen. Erfolgversprechend, so Françoise Barré-Sinoussi, könnte auch die Kombination mit einem Produkt aus der Impfstoffforschung sein. Abwehrmoleküle gegen das HI-Virus, sogenannte breit neutralisierende Antikörper.
Diese Antikörper heften sich an das Virus, sobald es die Zelle verlässt, und verhindern so, dass das Virus andere Zellen infizieren kann. Die Antikörper sind sehr wirksam. Einige Arbeitsgruppen haben vielversprechende Ergebnisse vorgelegt. Sie stammen nicht von Studien an Menschen, sondern aus Tierversuchen.
Viel erlebt in der Zeit, viele Leute verloren, viele Freunde gewonnen, viel gute Erfahrung gemacht, mehr gute Erfahrung als schlechte Erfahrung. Ich lebe gut. Und mir geht es auch gut.
Seit über 20 Jahren lebt Michael mit dem HI-Virus. Er nennt sich selbst einen gesunden Kranken.
Ich habe meine Mitte gefunden in dem ganzen Chaos meines Lebens mit dem ganzen Virus, mit diesen ganzen Untersuchungen, mit diesen ganzen Medikamenten und wieder ein Rückschlag. Aber prinzipiell ist es so, dass ich sage, ich bin jetzt bei mir angekommen. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will. Und das ist dann gut so.
On avance, pas à pas.
Es geht voran, Schritt für Schritt. Das Puzzle beginnt sich zu füllen mit Teilen, die zusammenpassen. Aber es ist längst noch nicht fertig, da wartet noch viel Arbeit.
Ob die Mission Heilung gelingen wird? Eine vollständige Heilung zu erreichen, meint Nobelpreisträgerin Françoise Barré-Sinoussi, wird schwierig sein.
Wenn es aber um die Entwicklung einer Behandlung geht, bei der die Patienten eine gewisse Zeit Medikamente einnehmen, sie dann absetzen und das Virus aus eigener Kraft unter Kontrolle halten, daran glaube ich fest. Das Komplizierte bei der Sache ist, dass wir es von verschiedensten Seiten ausprobieren müssen. Wir müssen das Virus attackieren, das Immunsystem auf Trab bringen, Zellen immun gegen HIV machen. Am Ende könnte sich herausstellen, wir müssen die Ansätze miteinander kombinieren. Eine Strategie allein, das könnte zu wenig sein.
Der Laboraufwand für eine maßgeschneiderte Therapie könnte groß sein. Die Kosten immens und damit unerreichbar für Patienten in armen Ländern. Sharon Lewin von der Monash University in Melbourne kennt das Argument.
Dasselbe haben wir bei den AIDS-Medikamenten gesagt. Sehr teuer, nichts für Entwicklungsländer. Aber der Druck der AIDS-Aktivisten, das Engagement von Pharmafirmen, Stiftungen und Spendern zeigen Erfolg. 11 Millionen Menschen mit HIV in armen Ländern bekommen heute Medikamente. Nur weil es teuer ist, deshalb sollten wir nicht aufgeben. Wir müssen die richtige Strategie finden und dann hart daran arbeiten, dass es billig wird und damit erreichbar für die Menschen, die es brauchen. To get it cheap and available to people who need it.
Der Traum von der Heilung. Der Kampf gegen AIDS geht in die nächste Runde. Von Martin Winkelheide.
Eine Heilung? Ob ich das dann in meinen Kopf kriege, dass ich geheilt wäre? Nach 20 Jahren? Keine Ahnung.
Es sprachen Anne Esser, Marion Meinker, Christina Pucciata, Jochen Langner und Volker Risch.
Wenn man jetzt sagt, so, du kriegst jetzt eine Tablette, die nimmst du jetzt 3 Wochen und dann bist du von dem Positiven befreit, dann würde wahrscheinlich immer noch im Hinterkopf sein, du musst vorsichtig sein, du musst vorsichtig sein.
Technik Anne Bartel, Regie Claudia Katanek, Redaktion Christiane Knoll.